Klappe die erste.
Wir sind bei einer neuen Folge Rock Top 10. Und zwar geht es diese Woche um Rock gegen das System, die 10 politischsten Rockhymnen. Rock Top 10, das ist der Podcast, in dem wir einfach immer eine schicke Top 10 aus unserer lieben Radioredaktion hier bekommen und einmal schauen, wie wir die so finden, was da so drauf ist, einmal Hintergrundgeschichten erzählen. Und zwar einmal Moritz Lange, kennt ihr wahrscheinlich eher als der Lange, aus dem Radio.
Und aus dem Radio. Und aus dem Radio kennt ihr vielleicht auch die Coralie. Coralie Stein, sonst häufiger hinter den Fassaden tätig, redaktionell, aber auch manchmal am Mikrofon und heute auch vor der Kamera und am Mikrofon.
Kann ich ungehindert sprechen? Ist das schön?
Los geht's. Also heute wird es ein bisschen politisch tatsächlich.
Heute wird es ein bisschen politisch. Es gibt auch einige Künstler, wo ich vorher schon dachte, okay, die werden da drauf sein. Die sind auch alle da drauf.
Sind wirklich alle drauf, echt?
Ja, so die üblichen Verdächtigen.
Ja, ja, die
halt
üblichen Verdächtigen bei den politischsten Songs der Welt. Gut, gucken wir mal, ob da auch alle dabei sind, die ihr jetzt so spontan im Kopf habt und legen los.
Ja, wir legen einfach direkt los. Platz 10, John Legend, Imagine von 1971.
John Legend, ja. Aha, ja, ja. Also John Lennon
ist... Er steht bei mir tatsächlich so da drauf. Ich habe mir das irgendwo rauskopiert. Sieht man das hier?
Also, John Legend hat auch tolle Songs geschrieben.
Wenn ihr mal so ein bisschen schnulziger was für euren Partner, eure Partnerin machen wollt, dann greift ihr vielleicht ein bisschen mehr zu John Legend. Wir reden hier aber natürlich von John Lennon.
Was hat John Legend nochmal geschrieben? Dieses All of me loves all of you.
Andere Songs love you. Tatsächlich auch nicht.
Curves in all your edges. All your perfect imperfections. Give your... Okay, aber wir wollen jetzt eigentlich singen Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people.
An den Frieden.
Ja, aber ja auch so ein bisschen wahrgenommen als Gefahr für so manche Religion, die allzu dogmatisch irgendwie alles festgelegt hatte, oder? Weil John Lennon da diese festen Konzepte, wie sie eben jetzt nicht nur im Christentum wahrscheinlich existieren, so ein bisschen angefochten hat. Imagine there's no heaven, no hell below us, bla bla bla. Mhm. Und dann auch Besitztümer und natürlich Grenzen, also Materialismus hat angesprochen, dann Ländergrenzen, imagine there's no countries, nothing to kill or fight for und so weiter. Also es ist schon die größte Hippie-Hymne, die je geschrieben wurde wahrscheinlich. Und das eigentlich 1971, ja schon ein paar Jahre nach dem Summer of Love, war ein bisschen später an der John Lennon. Hätte er mal seine Hausaufgaben früher machen können, ja, dann hätte die Nummer vielleicht bei Woodstock 69 schon laufen können. Da hätte sie nämlich gut hingepasst. Aber gut, war natürlich eine Zusammenarbeit mit Yoko Ono. Da muss man sagen, da hat sie ihn mal beflügelt. Ich bin da ja auch ein bisschen kritisch, obwohl ich dieses Rumgehacke auf Yoko Ono auch scheiße finde. Ja. Aber es gibt eben einige Dinge, wo du bei Yoko Ono einfach nur schreiend davonlaufen willst. Ob du jetzt ihre Kurzfilme nimmst, die teilweise echt verstörend weird sind, oder eben auch den Auftritt mit Chuck Berry und so, wo Chuck Berry einfach denkt, what the fuck? wo sie einfach so wild anfängt rumzuschreien. Sie war schon eine crazy Künstlerin. Also,
ja, also ich glaube, sie ist auch immer noch künstlerisch teilweise aktiv. Ne?
Ja, sie ist immer noch künstlerisch aktiv. Ich weiß, dass sie sich auch jedes Jahr immer wieder dafür einsetzt, dass der Mörder von John Lennon im Knast bleibt, wenn der mal wieder zum 29. Mal gefühlt seinen Ersuch nach einer Begnadigung beantragt beim Staate so und so.
Wieso? Nein.
Dann sagt sie jedes Mal so, nee, der bleibt im Knast, genau. Aber ja, es ist eine der größten Friedenshymnen überhaupt. Und ja, das Klavier schon am Anfang, da braucht man keine zwei Töne zu hören und weiß sofort, es ist entweder John Lennon oder es ist Oasis mit Don't Look Back in Anger. Aber die haben geklaut bei Imagine genau dieses Piano-Theme oder Riff, wie auch immer. Ja, eigentlich eine schöne Idee, die Vision einer Welt ohne Religion, Grenzen, Privateigentum, ohne Kriege. Und inspiriert wurde das von Yoko Onos Kunstbuch Grapefruit. Das wusste ich zum Beispiel auch lange nicht. Ich kenne das Buch auch nicht. Das bestellen wir uns mal.
Also ich habe mich tatsächlich mit Yoko Onos Kunst nicht so doll auseinandergesetzt bisher, aber ich finde das auch affig, wie doll auf der rumgehackt wurde. Ich finde es ein
aber,
bisschen sehr...
Ja, also dass alle ihr diesen ganzen Schuh anziehen, dass sie dran schuld ist, dass die Beatles auseinandergegangen sind und so, das ist schon ein bisschen... Also da ist ein bisschen Wahrheit mit drin, auf jeden Fall, aber eben nicht die volle Wahrheit. Mhm. Und mit Sicherheit, also die hat die anderen Beatles hart genervt. Es ist so, wenn in so eine männliche Gruppenstruktur dann ein weibliches Wesen eindringt und das die ganze Zeit zusammenhängt mit einem. Ja, ja, das ist anders, das ändert
die
alles.
Die Frauen müssen raus.
Genau, die Frauen sind an allem schuld. Quatsch. Aber also da gab es ja oft Stress. Vor allem mit Paul McCartney, aber auch den anderen ging das tierisch auf den Sack, dass sie bei den Aufnahmesessions dabei war und ständig ihren Senf dazugegeben hat. Ja, also und das war Stress vorher macht, tabu.
Okay, aber das ist doch dann auch John Lennons Ding.
Also natürlich, aber John Lennon war da sehr bestimmt. Und John Lennon hat sich von den anderen ja nie in den Kram reden lassen, weil er war ja das künstlerische Supergenie, zumindest in seinen Augen war er die intellektuelle Speerspitze bei den Beatles. Und die anderen haben nie irgendwelche Frauen mit ins Studio gebracht, mit in Studioaufnahmen oder so, wo man sich konzentriert hat. Die haben das ernster genommen irgendwie auch. Aber er hat Yoko Ono eben als Bereicherung gesehen, nicht nur für sich, sondern auch für die Beatles und so. Also es gab schon sehr viel Reibungspunkte, was dieses Thema angeht. Lennon hat ja Imagine später ein Werk genannt, das eigentlich von Yoko Ono stammt. Mhm. Und ich meine, der Song bis heute saumäßig gern gespielt. Und
ja, ich glaube, der wird doch auch immer für so Charity-Dinger wieder rausgeholt, dass dann irgendwie ganz viele das zusammen singen und
ja,
die Einnahmen gehen.
Bei UNO-Events und Weltfriedensaktionen und so, ja. Es ist ein Dauerbrenner, im Radio seltener geworden, war vor ein paar Jahren noch anders.
Ich glaube, weil der auch so ruhig ist. Der ist sehr ruhig.
Also ich bin auf jeden Fall schockiert, wenn man einen 20-jährigen Menschen fragt, hey, kennst du John Lennon? Dann sagen die teilweise, nee, ich kenne John Legend. Nein, Quatsch. Und dann sagst du, okay, aber Imagine, hast du schon mal gehört? Imagine there's no heaven. Dann sag ich, ja, vielleicht schon mal gehört. Aber das ist schon so eigentlich, das ist Allgemeinwissen, den Song zu kennen. Ja.
Aber schon das Gefühl, dass das immer noch im kollektiven Gedächtnis drin ist.
Ja, also
schon allein die Gläser.
Ich frage das immer ab bei unseren Praktis und dann bin ich manchmal doch überrascht. Aber gut, ist ein Dauerbrenner. Es gibt auch unzählige Coverversionen von Madonna, Elton John, to name it. Und
die ganzen Großen.
Auf jeden Fall gehört er in diese Liste der, was haben wir gesagt?
Die 10 politischsten Rockhymnen.
Okay,
und
so.
Ich glaube auch, Rock gegen das System trifft sehr gut bei dem Song. Weil es geht ja gegen jedes weltlich geschaffene System irgendwie. Ja,
stimmt schon. Also ich bin auch dafür. Also alle Nationen auflösen. Es gibt nur noch eine Nation, die heißt Welt, Erde. Es gibt nur noch ein Volk, das heißt Menschheit. Und dann gibt es einfach Regeln für alle, die von so einem Rat der Weisen quasi geschaffen werden, oder?
Für die Tiere sind wir auch noch.
Ja, ein paar Tiere kommen auch mit rein in diesen Rat der Weisen, genau. Die werden auch befragt. Da gibt es dann ja inzwischen dann KI, die kann Wahlgesänge und so analysieren. Und dann dürfen alle gleichbestimmt.
Ich habe mir Wahlgesänge so zum Einschlafen angemacht.
Das wird
okay, ich bin jetzt in dieser Lebensphase angekommen.
Oh, wow. Okay.
Aber gut.
Gut.
Von Wahlgesängen.
Von Wahlgesängen zu den Boomtown Rats.
Ja, toll. Ja. I Don't Like Mondays. Nicht so toll. 1979, also jetzt nicht als der Song ist nicht so toll, aber der beschäftigt sich ja mit einem sehr heftigen Thema.
Das stimmt. Vor kurzem hatten wir AC/DC mit Shoot to Thrill in der Playlist und direkt danach liefen dann die Boomtown Rats mit I Don't Like Mondays und da dachte ich kurz so, das hättest du jetzt nicht immer spielen können, also nicht zu Zeiten von Winnenden und wie all die Amokläufe heißen. Mhm. Die Boomtown Rats, Bob Geldof, ganz klar verbindet man damit, 1975 an den Start gegangen, New Wave, aber immer mit diesem ganz klaren Haken in Richtung Gesellschaftskritik. Bob Geldof wurde so ein bisschen zum Sprachrohr für diese Themen, die sich sonst keiner getraut hat anzufassen, aber wo die Gesellschaft eben gesagt hat, okay, das beschäftigt die Zeitung, die Presse, das beschäftigt uns alle am Frühstückstisch zu Hause. Ach, guck mal, da ist einer, der singt auch darüber im Radio so ungefähr und verarbeitet das irgendwie so auch fürs Kollektiv irgendwie künstlerisch. Und das war ja irgendwie auch wertvoll, auch wenn das natürlich ein scheiß Thema ist und kontroverses Medienthema. Diese Amokläufe in den USA sowieso ein Riesenthema, immer noch, traurigerweise. Ich glaube, das hätte Bob Geldof 1979 auch nicht gedacht, dass dieser Song 2025 immer noch sogar noch viel aktueller sein würde. Aber gut, die USA und ihre NRA und ihre komplette Waffenpolitik, da sind die ja wie so ein dreijähriges Kind, dem du versuchst, irgendwie seinen Spielzeugbagger wegzunehmen. Naja, das Ganze basiert ja auf wahren Begebenheiten, auch tausendmal im Radio erzählt. Eine gewisse Brenda Ann Spencer, die übrigens immer noch lebt, aber im Knast sitzt, wie auch der Mörder von John Lennon, von dem wir es auch schon hatten, die ist damals...
Sorgt Yoko Ono ja für
Yoko Ono, ja, richtig, ja. Ich weiß nicht, wie es bei der ist. Vielleicht wurde sie auch begnadigt, ich weiß es nicht. Ich dachte, sie lebt auf jeden Fall noch, ich glaube, sie sitzt noch im Knast, weil in den USA, wenn du ein paar Menschen erschossen hast und einen Amoklauf begangen hast, dann kommst du nicht wieder so schnell raus. Am 29. Januar 1979 hat sie da in einer Elementary School, also eine Grundschule in San Diego entschieden, ich mag keine Montage und ich packe jetzt das Gewehr. Ich glaube, sie hat es vom Vater entwendet. Ziemlich sicher, oder es war sogar ihr eigenes, aber ich glaube vom Vater. Und sie hat, soweit ich weiß, in der Nähe des Schulgeländes gewohnt, hatte Blick auf das Schulgelände und ist dann zu Hause geblieben an ihrem Zimmerfenster und hat da dann quasi wie Tontaubenschießen auf die Leute gefeuert. Alter. 2 Tote und 9 Verletzte. Gilt in den USA so ein bisschen als der Präzedenzfall für ein Schulmassaker. Das war so das erste Mal, der erste Amoklauf an einer Schule und... Jo, es ist irgendwie absurd, dass man diesen Song ganz gerne so Montagmorgen so im Auto mitträllert, während man daran denkt, was man mittags noch einkaufen muss. Und der klingt so locker und leicht, wenn man nicht auf die Lyrics achtet.
Es ist wirklich so. Und dann hast du da dieses I don't like Mondays, was du ja, also das hört man ja schon immer wieder raus und das ist irgendwie markant. Und ich glaube, für viele ist das so voll der schreckliche Aha-Moment, weil man erstmal weiß, worum geht's jetzt eigentlich.
Ja.
Aber das ist wahrscheinlich auch der Sinn dahinter, dass man eben diesen Schockmoment hat von, oh Scheiße.
Ja, ich muss mich übrigens korrigieren, habe Scheiße gelabert. Das war nicht das erste Schulmassaker, das erste war 1927 in Bath, aber es war so das erste Schulmassaker der jüngeren Zeit. Mhm. Also Ende 70er ist jetzt nicht halt so weit her.
Bei weitem nicht das letzte. Also,
fangen wir gar nicht erst an. Also,
ich erinnere mich, dass während meiner Schulzeit, ich glaube, das war so die letzten 2 Jahre, wo es aufs Abi zuging und dann haben wir uns relativ intensiv damit beschäftigt, da gab es so riesige Proteste nach eben einem Amoklauf an der Schule dort.
Ja.
Und man hatte wirklich so ein bisschen Hoffnung, okay, jetzt kriegen sie es in den Griff. So jetzt kommen mal ein bisschen mehr Beschränkungen und sowas und dann wird das, weil irgendwie hatte das so ein Momentum und man dachte,
das hat man schon so oft gedacht bei den Amis. Aber und so oft hofft man sich, dass die Amis irgendwann mal zur Vernunft finden. Aber hey, das ist der Wilde Westen und... ich sage mal, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Weißt du, du darfst nicht alles an dich ranlassen. Diese ganze Scheiße aus den USA, ich versuche sie echt zu ignorieren größtenteils. Die Weltpolitik, die vom Weißen Haus ausgeht, schwierig. Aber gut, wir driften ab in politische Gefilde. Wir müssen weiter
zu Platz 8. Wir haben ja politische Songs.
Zack, zack, zack.
Platz 8, The Cranberries Zombie, 1994. Hatten wir schon mal auf dieser Liste. Als One-Hit-Wonder haben wir uns ein bisschen doller aufgeregt.
Ja,
weil
ich erinnere mich.
Wir immer noch finden,
das dass es nicht,
nicht der einzige Hit ist, den
die
Cranberries zu bieten haben.
Das ist eine Schande.
Sowieso nicht längst das
Was einzige. Würde Dolores O'Riordan dazu sagen, wenn du sagen würdest, die Cranberries, One-Hit-Wonder-Truppe wegen Zombie? Die würde dir aber sowas von links und rechts und links und rechts ein paar Ohrfeigen verpassen, ja. In your head, Zombie, Zombie. Man sieht immer wieder Menschen, die da aus voller Brust inbrünstig mitsingen und wahrscheinlich auch nicht so viel darüber nachdenken, um was es da jetzt geht, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und das ist ja dann für die Menschen, die sich eben mehr für die Musik interessieren, da dann zu gucken, hey, was will der Künstler eigentlich da sagen? Und ist schon eine Frage, die sich jeder, der den Dienst an der Waffe beginnt, glaube ich, und im Auftrag von anderen Menschen, andere Menschen ermordet, das ist eine Frage, die sich jeder stellen sollte. Also denke ich mal, so ist ein guter Hinweis. Ja. Ne? Also
sollte man tatsächlich vorher drüber nachdenken, ja.
Ja, also 1989 sind die Cranberries an den Start gegangen. Ich habe auch mal gesagt, 2019, glaube ich, relativ kurz nach dem Tod von Dolores O'Riordan, waren sie hier zum Interview zu Gast. Findet ihr auch immer noch bei YouTube, wenn ihr eingibt, unseren ehemaligen Sendername Regenbogen 2 plus Cranberries Interview. Da waren die drei Mitmusiker hier, also Noel und Mike Hogan und Fergal Lawler, relativ geknickt. Sie haben auch viel aus dem Nähkästchen geplaudert und auch über die Anfänge der Band erzählt, wie das so war. Das war so ein ganz intimer Rahmen. Die saßen einfach oft zusammen auch in ihrem kleinen Bandbus und sind umhergereist. Das war für sie so die schönste Zeit. Und Dolores O'Riordan war ja wirklich ein Herz und eine Seele von Frau mit einer unglaublichen Stimme. Leider dann auch dem Alkohol verfallen, wie wir wissen. Sehr tragisch geendet da in diesem Hotelzimmer in London. Aber jetzt reden wir mal über den Song. Es ist die große Hymne der Cranberries, ganz klar. Und viele Frauen mögen den Song total, habe ich immer das Gefühl.
Ich weiß es nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass es zu großen Teilen an ihrer Stimme liegt und an diesen Ich glaube, dass Frauen was rausschreien, ist irgendwie was ganz Kraftvolles. Und ich glaube, das wünschen sich ganz, ganz, ganz viele Menschen, dass sie so Sachen einfach so rausschreien kann. Und sie macht das mit so einer Emotion und so einer Kunst da drin.
Ja.
Und ich glaube, dass es daran ein bisschen liegt.
Möglicherweise, ja. Also politisch gesehen habt ihr sicherlich alle schon mal gehört. Reaktion auf die IRA-Anschläge hat ja damals ständig gerumst. U2 haben auch Songs drüber geschrieben. Kommt vielleicht noch einer, wer weiß. Das
Sollen wir einen
Ganze.
Irland-Counter einführen? Nee, das lohnt sich doch nicht. Okay.
Ja, ich meine, in Irland war die politische Lage eben in dieser Phase, in der die Rockmusik auch sehr federführend war in der Popkultur. Da war es eben echt ziemlich tumultig. Und das Ganze war die Reaktion auf einen IRA-Anschlag in Warrington 1993. Den Text muss sie wirklich sehr, sehr wütend geschrieben haben, die Dolores, weil der ist in wenigen Minuten einfach so aus ihr rausgekommen. Also das war einfach so eine seelische Reaktion auf diese kranke Scheiße, die in Irland damals passiert ist. Und ja, O'Riordan hat gesagt, ich wollte kein Liebeslied, ich wollte die Wahrheit schreien. Ja, lief dann auf MTV auch hoch und runter, hat natürlich dem Song sehr viel geholfen. Bis heute so unfassbar viel gestreamt und geklickt. Hat, glaube ich, vor ein paar Jahren die 1-Milliarde-Grenze auch geknackt, wenn ich mich recht entsinne.
Der müsste in diesem
Ja.
Billions Club oder wie das heißt,
Ich
drin
bin mir
sein.
nicht ganz sicher, aber also auf jeden Fall saumäßig erfolgreich. Ah doch, ja, hat die 1-Milliarden-Grenze geknackt. Ich sehe es gerade in meinen Notizen. Nummer 1 auch in 6 Ländern. Absoluter Streaming-Hit, auch nach dem Tod von Dolores O'Riordan. Damals auch gecovert noch von einer anderen Band hier, die Bad Wolves. Und ja, so als Metal-Version quasi nochmal rausgebracht, aber wurde noch mehr gecovert. Ja, also gerechtfertigt auf dieser Liste. Schon ein krass politischer Song. Man hat auch die Bilder vom Musikvideo irgendwie im Kopf. Wenn ich mich recht entsinne, sieht man da auch Soldaten und Panzer und sowas. Bin mir nicht mehr ganz sicher,
Ich habe
ist
die Bilder
100
nicht
Jahre
im
her, dass
Kopf.
ich. Aber ich, also, jo, es ist einfach ein Song, den verbinde ich auch einfach mit Soldatentum, mit stumpfem Gehorsam irgendwie, mit Kriegstreiberei, mit. Ja, mit dumpfer Gewalt als Ausdruck von Meinung oder ja, mit ein Lösungsvorschlag, der keiner ist, nämlich Gewalt oder Krieg. Einfach gibt nur Verlierer im Krieg, wissen wir alle, bis auf Putin und Co. Aber ansonsten würde ich sagen, weiter zu Platz Nummer 7.
Platz Nummer 7 ist tatsächlich unsere jüngste Platzierung der Liste von 2009, Muse mit Uprising.
Boah, krasser Song. They will not forget. Ja, es ist ein starker Song, finde ich. Muse noch so ganz anders 2009, als man sie heute so erlebt, finde ich. Die haben sich stark gewandelt in den letzten 10, 15 Jahren. Ja, britische Band mit ordentlich Bums, seit 1994 am Start. Immer wieder extreme Heavy Riffs und trotzdem unglaublich melodisch irgendwie, nicht nur in den Refrains, auch ihre Strophen. Also da kann man so, wenn man in einer Band ist und sich häufiger mal im Proberaum Stunden um die Ohren haut, um irgendwie einen catchy Refrain zu finden, eine gute Gesangsmelodie, ein geiles Riff oder auch eine Strophe, die interessant ist oder den Hörer dran hält, da kann man nur sagen, fuck, wie machen Muse das? Das ist kreativ ohne Ende. Ja, Matt Bellamy, der Sänger, dann Chris Wolstenholme und Dominic Howard, Alternative Rock, aber auch immer wieder so elektronische Elemente dabei und so Abstecher in Richtung Science Fiction. Ganz viel immer mit Dystopien oder irgendwie auch, also so ein bisschen, ich glaube, die haben viel George Orwell oder sowas gelesen wahrscheinlich. Das spielt, das spricht, das schimmert da immer so ein bisschen durch. Also auch diese Systemkritik und Angst vor Überwachungsstaat und was weiß ich und
Ja, doch.
ja.
Immer dieses düster, dystopische, ja, ist
Ja,
sehr da.
gell? Ja, also der Song ist einfach auch pure Systemkritik, Aufruf zur Rebellion, so sie werden uns nicht zwingen, durchaus auch mit viel mit viel Interpretationsspielraum. Ah, ist tatsächlich auch von Orwell und seinen dystopischen Büchern inspiriert. Der Song. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, wahrscheinlich habe ich es vorhin unterbewusst gelesen oder so. Naja, Matt Bellamy hat den Song als Soundtrack zum globalen Erwachen geschrieben, laut eigener Aussage. Wurde saumäßig gern in allen möglichen Trailern, Serien, Filmen verwendet. Oder ja, sehr, sehr hymnischer Song irgendwie, auch mit so sehr viel Pathos irgendwie und trotzdem so stampfend marschierend. Ich glaube, im Musikvideo marschiert auch so ein großer Teddybär durch die Stadt, so Godzilla-mäßig. Ja, war ein großer Erfolg in Großbritannien, Top 10. In den USA hat er auch die Alternative Rock Charts dominiert, Platz 1, und ist ein gigantischer Stadionhit, der natürlich auf jeder Setlist von Muse immer drauf ist und ist ihr zweitmeist gestreamter Song mit, ich glaube, fast 1 Milliarde, 750 Millionen Klicks oder sowas. Jo.
Ja, krasse Nummer. Das
Könnte
macht
man.
so viel Sinn, dass das von Orwell inspiriert
Ja, gell, das stimmt.
wird.
Ja, also
Ja.
so ein Song, den dürfte man am 1. Mai in Berlin nicht auf großen 5000 Watt Bassmaschinen-Lautsprechern abspielen, sonst würden die Leute dann noch mehr Steine
Dreht's
und
richtig ab.
Molotow-Cocktails schmeißen in Richtung Polizei und Autos anzünden und was weiß ich. Sehr, sehr krasser Rebellensong irgendwie. Naja,
Ja.
sollen wir weiter? Wir
Das
rauschen heute ein bisschen durch,
aber
oder?
voll,
Okay, ich
wirklich.
drück mal auf die Bremse jetzt und
Wir
du machst mal.
gehen mal, wir gehen eins weiter. Das ist tatsächlich einer der üblichen Verdächtigen, die mir vorhin im Kopf waren. Neil Young, Rockin' in the Free World, 1989. Er ist ja schon politisch engagiert, muss man
Der
sagen.
Neil Young,
Ja,
ein bisschen, ne?
auch immer noch.
Er ist ein bisschen politisch engagiert. Er hat ja auch nur so 57 Studioalben rausgebracht. Der ist ja unglaublich, ne? Weißt du, wie viele Studioalben er rausgebracht hat?
Nee.
Ich habe keine Zahl im Kopf. Bin schlecht mit Zahlen, habe ich schon mal gesagt. Ey, das wird zum
Was?
Running Gag. Krank. Also der ist, ich
Okay.
glaube, in der Top 3 der Künstler mit den. Es gibt noch irgendwie Buckethead, der hat über 250 Alben
Okay.
rausgebracht. Krasser Gitarrist.
Wie?
Und, aber Neil Young, ich glaube, es sind zwischen 50 und 70 Alben. Und das sind nur
Das
die
ist wild.
Studioalben. Da kommen dann nochmal mit anderen Bandprojekten und natürlich noch Live-Alben an Plugged-Scheiben, Compilation-Platten. Also wenn du wirklich
Wie?
sagst, ich möchte jede Veröffentlichung, die von Neil Young auf Vinyl jemals erschienen ist, dann brauchst du ein eigenes Regal. Also dann brauchst du ein
Krass.
eigenes IKEA-Billy-Regal, um alle Neil Young-Platten reinzustellen.
Das ist ja heftig. Wie hat man die Zeit?
Na gut, wenn du nichts anderes machst außer Musik.
Ja,
Jeden
aber man
Tag.
würde ja meinen, dass andere Künstler das auch machen.
Ja, ich weiß nicht, andere sind da vielleicht etwas hedonistischer veranlagt. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt an einen von den Rolling Stones denke, sicherlich nehmen die auch jeden Tag die Klampfe in die Hand hier, Ron Wood und Keith Richards, aber bestimmt sagen die auch mal zwischendrin, ich gehe mal mit meiner Yacht und meinen Girls hier und dahin und ich genieße mal eine Nacht in dem und dem Club. Bei Neil Young, ich kann es mir nicht
Du
vorstellen, der
magst
war
dann
immer
auch gar
nur,
nicht so Fugitive
das hat
to
ihn
Free
alles nie
World.
interessiert. Schon in jungen Jahren war der war schon in jungen Jahren wie ein alter Mann.
Na super.
Naja.
Gut.
Ab 68 hat er seine Solo-Karriere gestartet und ja, mit Crosby, Stills, Nash & Young natürlich auch nochmal ganz, ganz vorn dabei gewesen, mit Buffalo Springfield und Neil Young and the Crazy Horse und dies, das. Was hat er alles an Projekten gemacht? Aber seine Solo-Karriere ist da schon nach all den Jahren inzwischen, würde ich sagen, das Größte. Jo, Folk, Country, aber natürlich auch Grunge-Einflüsse, also gerne mal auch ein paar härtere Riffs auf der E-Gitarre. Er ist ja der Godfather of Grunge. Und hatte auch immer enge Beziehungen zu, auch zu Kurt Cobain von Nirvana, wenn ich mich recht entsinne. Da war er auch ziemlich, ziemlich sauer, als der sich das Leben genommen hat. Dann,
Sauer.
ja, er war pisst auf den. Ich glaube, die wollten irgendwas zusammen machen. Oder
So
verdrehe
nach
ich
dem
da
Motto, du
was?
kannst dich
Die
doch nicht
wollten Musik.
vorher.
Ja, so ungefähr. Ja, Menschen sind ja oft sauer, wenn sich jemand das Leben nimmt. Dann sind die oft
Gut, ich meine,
wütend auf die
Wut ist
Person.
ja schon auch ein Teil von Trauer in gewisser Form, ne?
Ist richtig.
Aber
Du hast
auch.
Psychologie studiert. Wut ist einer der fünf
Ja, gut,
Trauerphasen.
man spricht ja immer von diesen Trauerphasen, aber also an sich gibt es natürlich keinen gesamtglobalen Hut, unter dem man Trauer
Ja.
stülpen kann und sagen, hey, hier so und so muss das verlaufen. Aber es ist, glaube ich, durchaus, ich war im ersten Moment so, er war wütend, aber es
Ja.
ist schon eine verständliche Reaktion in gewisser Form. Ja.
Ja. Naja, oftmals seine Songs irgendwie so ein bisschen bissig und ironisch und immer auch so ein bisschen verzweifelt, eher so der Outsider, der nie so richtig in die Gesellschaft reingepasst hat und der alles irgendwie so ein bisschen anders sieht als, als die Hauptherde, die Hauptschafsherde, sage ich mal. Schon so ein schwarzes Schaf, der Neil Young, aber irgendwie auch sehr sympathisch, weil nie in so eine Lethargie verfallen und immer politisch und umweltpolitisch und global und sozial immer fucking engagiert, immer interessiert an dem Zeitgeschehen und natürlich auch für die Kunst immer gekämpft und eingesetzt. Ich meine, größter Gegner gegen den Streaming-Giganten aus Schweden, dessen CEO auch wie viel Millionen in irgendwelche KI-gesteuerten Waffensysteme gesteckt hat. Ja, also egal, könnt ihr selber recherchieren, was den schwedischen Streaming-Giganten angeht. Neil Young hat sich ja dagegen gestellt am Anfang, hat gesagt, ich möchte nicht, dass meine Songs da irgendwie auch nur einen Cent beitragen für diese Zwecke und hat seinen ganzen Katalog runtergenommen, ist dann inzwischen ja, glaube ich, eingeknickt und hat den dann wieder draufgepackt. Aber trotzdem schießt er natürlich immer in die Richtung und macht sich auch stark für junge Künstler und Künstlerinnen und sagt, das kann nicht sein, dass diese Künstler kaum Unterstützung finden durch die Streaming-Industrie. Naja, ist ein eigenes, gigantisches Feld. Ungerechtigkeit, soziale Ungerechtigkeit, Umweltzerstörung, Kritik an Bush, das hat alles irgendwie so mitgeschwungen bei Rockin' in the Free World. Ein harter Text auch, muss man sagen. Also mit der Mutter, die da ihr Baby quasi entsorgt ungefähr, weil sie ihr Leben hasst und so. Und also die Lyrics sind eigentlich jetzt nicht so aufmunternd in den Strophen, aber dann eben im Refrain dadurch wieder umso mehr. So, keep on rocking in the free world, auch wenn diese Welt irgendwie schrecklich ist und dich runterziehen kann und dich fertig machen kann, bleib stark und keep on rocking in the free world. Also er hat so eine Kraft irgendwie auch, dieser Song. Und Pearl Jam mit Neil Young auch häufiger verbandelt, haben den Song auch regelmäßig live gespielt. Neil Young ist ja auch mit ihnen aufgetreten 1993 bei den MTV Awards. Donald Trump hat den Song benutzt, wie so viele andere Songs auch.
Ja, oh, das fand Neil keine gar gute nicht Idee. Gut.
Ja, er hat ganz deutlich gemacht, dass er nicht die Republikaner unterstützt, sondern die Demokraten. Ich unterstütze Bernie Sanders, hat er damals gesagt. Und jo, ist ein Kultsong. Es ist oftmals bei Rockstationen der einzige Neil Young-Song neben Heart of Gold, der aber sehr folkig und ruhig ist, der dauerhaft in der Rotation ist. Patti Smith, die Godmother of Punk, die hat ihn auch gecovert und ich finde, er gehört auf jeden Fall in diese Liste.
Ja, voll. Auch Neil Young einfach, also der wirklich sich immer irgendwie weiterhin noch ausspricht und
obwohl er nicht mehr der Jüngste ist.
Der ist nicht mehr der Jüngste, der hat so viel in seinem, der hat so viel Leben jetzt schon hinter sich, so viel Musik schon rausgebracht. So, und der hat da immer irgendwie trotzdem irgendwie noch was, woraus er schöpfen kann und wo er sagt, nee, ich mache mich hier trotzdem noch stark für meine Themen und das ist schon irgendwie, ich finde das sehr bewundernswert.
Ja, ist er auch. Kann man nur den Hut ziehen vor diesem Mann, auf jeden Fall. Krass.
Ich glaube, wir kommen jetzt zu einem anderen Rockkünstler, der nicht ganz so grün mit Donald Trump ist, sagen wir es mal so.
Ja, wieso? Neil Young ist auch nicht so grün mit Donald Trump. Ja. Die meisten Künstler sind auch nicht so.
Ja, aber das sind so, also Neil Young.
Also wenn du jetzt nicht gerade Kid Rock nimmst oder Ted Nugent oder so.
Ich würde sagen, Neil Young und Bruce Springsteen sind schon die mir in den letzten Wochen am öftesten in die Schlagzeilen aufgefallen sind, dass die sich mal wieder mit ihm in irgendeiner Weise angelegt haben.
Das sind halt auch die alten Giganten, sag ich mal, die alten Titanen der Rockmusik. Und die haben ja auch eine gewisse Strahlkraft. Also nicht nur, was ihre Popularität angeht, sondern auch, was ihr Geld angeht, bei Bruce Springsteen zumindest. Der hat ein paar Millionchen. Vor allem, seitdem er seinen kompletten Katalog ja, glaube ich, veräußert hat und an die Plattenfirma verkauft hat, weil er gesagt hat, wie viele Jahre bin ich noch auf diesem Planeten? Da sind ein paar Nuller hinten dran auf seinem Konto. Und da hat Trump einen Gegner, der ihm schon so sicherlich ein Dorn im Auge oder zumindest in der Achillesferse ist.
Ja, sonst wird er ja auch nicht so zurückschießen. Also,
ja, getroffener Hund bellt, meinst du, ja.
Platz 5 ist auf jeden Fall Bruce Springsteen mit Born in the USA. 1984 ist da rausgekommen.
Hat er kürzlich in Frankfurt auch gespielt, den Song. Das war der erste Song der Zugabe. Direkt danach, nach Born in the USA, dann Born to Run. Die zwei Born-Songs fand ich witzig, dass er die so hintereinander gepackt hat. Auch weil die so ganz anders sind. Trotzdem aber vom Titel und auch von den, es sind ja Titelsongs beide, von seinen größten Meilensteinen neben The River und ein paar anderen. Aber dass er die dann so nebeneinander gepackt hat, hat mich gewundert. Naja, born down in a dead man's town, the first kick I took was when I hit the ground, end up like a dog that's been beat too much till you spend half your life just covering up now. Er spricht natürlich von den Menschen, die schwer traumatisiert mit PTSD und natürlich auch oftmals ohne eine gute Perspektive für ihren weiteren Lebensverlauf aus dem Vietnamkrieg zurückkamen. Ich erinnere mich, mein Vater war Ende der 90er, da war ich noch ein kleiner Stöppel in den USA drüben. Und der kam zurück aus L.A. auch und hat gesagt, das glaubst du nicht, da sind so viele Soldaten, die sitzen da an den Docks rum und fragen dich nach Geld. Und die haben alle noch ihre Army-Jacken an, das wirkt wie in so einem Rambo-Streifen. Also es wirkt fast klischeehaft oder seltsam, weil du so viele von denen hast. Und die sagen alle, I was in Vietnam and fuck war and fuck die ganze Politik, die ganze Regierung und die USA, die Weltpolizei ist natürlich Mit dran schuld, die haben so viele Einzelschicksale auf dem Gewissen. Klar, es sind immer die mächtigen Männer, die Schlipsträger, die Kriege starten, aber keiner von denen liegt je im Schützengraben und keinem von dem fliegen je die Kugeln um die Ohren. Und darum geht es ja irgendwie auch in diesem krassen Antikriegssong, über den Springsteen, glaube ich, zuletzt auch gesagt hat, er kann ihn nicht mehr, also er mag ihn gar nicht so gerne, wie alle immer glauben, weil alle immer sagen, das ist sein großer Signature-Song. Ich glaube, er ist auch nicht in seiner Top 5 an seinen Lieblingssongs drin. Ist er nicht. Da hat er ein paar andere genannt. Okay. Ich weiß nicht mehr welche. Habe ich sie mir aufgeschrieben.
Die Auswahl ist ja auch da. Also, Bruce Springsteen hat so viele Top-Hymnen geschrieben, aber das ist natürlich ein ultrapolitischer Song. Und vor allem auch deswegen, weil ganz, ganz viele Menschen so oft denken, das ist einfach ein Yay, USA, Yay.
Ich frage mich immer, ob es diese Menschen wirklich noch gibt im Jahr 2025, wo dieser Song schon bald ein halbes Jahrhundert läuft.
Also wenn, jetzt mal doof gesagt, wenn es anscheinend, das hat Bruce Springsteen ja gesagt, dass teilweise seine Crowds halbiert sind in den USA.
Ja.
Jetzt, wo er quasi
sich gegen Trump gestellt hat.
Public Beef mit Trump austrägt. Also du kannst mir doch nicht sagen, dass wenn die diesen Song verstehen und seine Diskografie und überhaupt, was der so rausträgt, verstehen, dass ihnen jetzt erst auffällt, Das kann es ja nicht sein.
Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber wahrscheinlich hast du recht. Und ich meine, in den USA gibt es auch immer noch irgendwelche Hinterwäldler, wenn du sagst, I'm German, oh, is Hitler still alive? Oder sonst was. Also das gibt's alles. Und es gibt in den USA ein riesiges Bildungsvakuum in manchen Staaten in der Mitte, auf jeden Fall. Aber gut, was auch krass ist, Reagan hat den Song für seinen Wahlkampf verwendet. Das war, wann war das? Ende 70er oder was? Weiß ich nicht genau, aber da fragst du dich... Oder Anfang 80er? Ja, richtig, Mitte 80er oder wann? Ja. Ja. Oder Ende 80er? Wann war die Reagan-Ära nochmal? Wer hat Geschichte studiert von euch? Also,
Einfach wirklich nicht in dieses Zahlthema.
Naja, egal, aber Ronald Reagan verwendet diesen Song in seinem Wahlkampf. Ja. Und das ist absurd. Der war jetzt auch nicht irgendwie Mahatma Gandhi, der US-Präsident, und hat gesagt, Krieg ist keine Lösung. Also Springsteen hat sich damals auch öffentlich distanziert. Es ist Heartland Rock mit gesellschaftskritischem Storytelling und ganz klar Kritik am Umgang der USA. Nicht nur mit Vietnam, diesen scheiß sinnlosen Krieg überhaupt zu starten. Ich war mal in Vietnam, das Land ist bis heute gebeutelt davon und du hast immer noch die Spätfolgen von Agent Orange, die DNA vieler Generationen nachhaltig gestört hat und du hast immer noch auch in der Natur die Folgen von Napalm und Co. Also jedenfalls tatsächlich oft fälschlich patriotisch interpretiert. Mhm. Völlig gaga, wenn man sich die Strophen anschaut, dann denkt man, okay, wie besoffen muss man sein, um den Kontext nicht zu raffen, aber gut. Unfassbar erfolgreich, über 30 Millionen verkaufte Alben, dank dieses Titelsongs, der natürlich eine dieser 7 Top 10 Singles war, aber auch sonst eben die ganze Platte gespickt mit großartigen Songs und ich glaube, wir sind schon sehr lang jetzt beim Bruce, oder?
Wir gehen mal weiter.
Ja.
Wir gehen weiter zu Platz 4, Midnight Oil mit Beds Are Burning von 1987. Ja, ich finde, das ist auch irgendwie ein total einprägsamer Text, dieses How do we sleep while the beds are burning? Ja. Also,
How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? Ja. Ist vom Meilenstein Diesel and Dust. Ich erinnere mich, dass mein Vater dieses Album auf CD hatte und das haben wir ganz, ganz häufig gehört. Einfach, da sind noch andere großartige Songs drauf, die so diesen ganz australischen Flair irgendwie haben und ich finde auch diesem Song hörst du irgendwie so diese karge Landschaft und so an, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Aber ja, 1972 sind die an den Start gegangen in Sydney. Also die kommen, ich hätte fast gesagt, aus der Hauptstadt dabei. Die Geografie durchgefallen lange.
Geschichte nicht, Geografie.
Geschichte. Ja, hallo, wir reden über Rockmusik. Diese anderen Grenzgebiete, Politik, Geschichte, Geografie, Biologie, alles ist ja alles uninteressant.
Warum haben wir uns eine politische Top-Ten rausgesucht?
Ja.
Wir sind so
quasi. Also Peter Garrett, der Kerl, der ist ja dann später auch in die Politik gegangen, wie wir wissen, der Sänger Rob Hurst, Jim Mogini und Martin Rodsey und Bones Hillman. Tatsächlich gibt es sogar den Begriff Politrock.
Ach.
Ja, und der ist bei Midnight Oil auch manchmal gefallen.
Da sind wir
im Politrock. Was ich ein bisschen übertrieben finde. Aber gut, die haben schon auf jedem Album in den 80ern so 1 bis 2 politische Songs immer gehabt.
Okay.
Es gibt noch einen über die, ich glaube, über Asbestminen. Ja, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Blue Sky Mine ist er nicht, der ist von U2. Egal, fällt mir wieder ein.
Oh, U2.
Ja, also ich weiß nicht, New Wave, ja, irgendwie auch australische Variante
Ja,
mit etwas
einzuordnen.
mehr Classic Rock und etwas mehr Strom auf den Gitarren.
Sie sind,
Immer
wie sie sind.
sozialkritisch, sie sind, wie sie sind. Ja, wir wissen, es geht in dem Song natürlich um die Rückgabe von Land an die Aborigines. It belongs to them, let's give it back. Puh, also ist schon eine krasse Ansage und haben sie ja dann auch live vor der UN gespielt und bei allen möglichen Gelegenheiten, auch optisch, wenn ich mich recht entsinne, sehr, sehr deutlich, haben sie sich da nicht schwarz und weiß angezogen und auch irgendwie so Protestschilder gehabt.
Oh,
Ich weiß es nicht mehr.
das mag sein.
Ja.
Das kann ich dir
Genau,
nicht
Garrett wurde
sagen.
später auch Umweltminister in Australien, das war's.
Ah, das
Aber
wusste ich nicht.
was die Aborigines angeht, konnte er auch nicht so viel bewegen, weil ich kenne Leute, die waren zuletzt vor 5, 6 Jahren in Australien oder vor 10 und haben gesagt, das ist immer noch voll übel. Also die Aborigines, die sind oft Obdachlose, Drogenabhängige oder arbeiten in irgendwelchen Niedriglohnsektoren in der modernen Sklaverei. Also die sind nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen und die sitzen bei weitem nicht im politischen Entscheidungsgremium irgendwo. Also da ist Australien und da gab es doch auch erst vor einem Jahr, weißt du, da fängt es wieder an mit Politik, aber da gab es irgendeine Entscheidung, die ganz klar gegen die Aborigines, gegen die eigentlichen Ureinwohner Australiens war, wo du denkst, oh, das ist so dreckig einfach. Das ist so erbärmlich. Also das ist aber irgendwie so ein Muster, was sich wiederholt, wenn so ein gesamter Kontinent oder so viel Land gestohlen wurde, wie in den
USA.
USA. Die haben halt gut, die haben ihre Resorts da, ihre Reservate, wollte ich sagen. Und in Australien ist es noch schlimmer.
Ja, also es ist wirklich krass auch da, also ich habe das Gefühl, dass das teilweise auch so richtig beiseite geschoben wird,
Ja.
irgendwie in der öffentlichen Diskussion. Und da helfen so Songs wie der natürlich. Und auch da, 1987 war das, das ist jetzt bald 40 Jahre her. Also, Zahlen,
Zahlen.
es ist länger her.
Er ist bald 40 Jahre her, ja, das
Bald
ist
40
konkret.
Jahre her. Und also, man könnte doch sich vorstellen, dass in 40 Jahren sich endlich mal irgendwie um was gekümmert wurde. Oder. Okay, wir wollen jetzt nicht
Ja.
irgendwie in fatalistische Dinge hier verfallen.
Ja, auch Australien kannst du leider nicht retten, da müsstest du zur Superheldin mutieren. Naja, war auf jeden
Endlich!
Fall eine Top 10 in 12 Countries, hat Platin abgesahnt und ist eine Greenpeace-Hymne und läuft auch bis heute gern im Radio. Interessanterweise auch ja, in allen Gesellschaftsschichten gut angekommen, also von rechtskonservativ gefühlt, die mögen den Song, bis linksradikal. Das ist ganz interessant, ja, also. Naja, damit dann weiter zu Platz Nummer 3, was haben wir gesagt? Ich vergesse es schon wieder. Rock-Songs gegen das System.
Rock gegen das System, die 10 politischsten Rockhymnen.
Die
Das ist
zehn
aber auch ein
politischsten
langer Titel.
Rockhymnen, ja.
Also bitte. Platz Nummer 2, U2, da sind sie
Da
endlich.
sehen Sie.
Gut, ich glaube, dass der Song auf der Liste landet, war irgendwie ein bisschen abzusehen. Sunday, Bloody Sunday.
Ja, von
83.
1983. Gibt ein cooles Cover von, ich glaube, von der Punk-Rock-Band Ignite. Wenn ich mich nicht irre. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht war es auch Rise Against. Ich verwechsel die gerne mal. Naja. And the battle's just begun. There's many lost, but tell me who has won. The trenches dug within our hearts. Hearts and mothers, children, brothers, sisters torn apart. Sunday, bloody Sunday, Sunday, bloody Sunday. Schon auch echt gute Lyrics. Sehr treffend von Bono. Und das war auch so eine Phase, in der ich U2 irgendwie echt gut leiden kann. Da waren sie ja noch mehr so Post-Punk-mäßig unterwegs, auch vom Sound her einfach noch so ein bisschen strammer und irgendwie hatten sie auch immer klare Messages in ihren Songs und das ist eben einer davon. Man vergisst gern, dass U2 auch schon 1976 an den Start gegangen sind in Dublin mit Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr. Ja, dieser Post-Punk-Drive. Sicherlich auch dem Drummer Larry Mullen Jr. geschuldet. Und dazu aber diese hymnischen Refrains, die so unglaublich melodisch und eingängig oft daherkommen, dank Bono und The Edge. Schon eine starke Mischung einfach. Und man versteht, dass die 80er schon krass dominiert haben von Dublin aus, was sicherlich
Total.
auch nicht so easy war in dieser Zeit, weil sonst war Großbritannien und USA einfach komplett vorn in Sachen Musik und Irland hat da auf einmal auf jeden Fall so
Gas
Bronze
gegeben,
sich
ja.
geschnappt oder würde ich sagen, ja.
Ja, und U2 ganz vorne mit dabei. Also ich muss auch sagen, ich finde das Songwriting technisch einfach ganz toll gemacht.
Ich mag den Song, der nervt mich bis heute nicht, komischerweise.
Ja, es gibt so Songs, die schaffen das.
Das stimmt. Obwohl ich jetzt sonst auf Bono und so nicht so gut zu sprechen bin, aber gut. Auch das wieder ein Song, der sich auf ein konkretes Ereignis bezieht, nämlich auf den sogenannten Blutsonntag in Derry, Nordirland. Das war 1972. Also der Song hat auf ein Ereignis reagiert, das schon über 10 Jahre her war, als er rauskam. Damals gab es 14 Tote in Nordirland und klar hatte die Band da auch so ein bisschen Zweifel, hey, ist das nicht ein bisschen zu politisch, wenn wir uns da so klar positionieren und so, aber andererseits bei Mord und Totschlag sich klar zu positionieren, ist, denke ich, nie verkehrt, aber trotzdem hat Bono live oft betont, this is not a rebel song, um irgendwie Missverständnisse zu vermeiden. Da müsste man nochmal tiefer ins Detail gehen, wie genau er das gemeint hat. Ja, Larry Mullen Jr., der war anfangs ein bisschen skeptisch wegen dieses Themas, aber hat dann letztlich auch gesagt, okay, machen wir. Und ich glaube, dass sie einfach Angst hatten davor, diesen Step zu machen, hey, wir werden jetzt eine politische Rockband.
Ja.
Und wir gehen voll in die Offensive. Und wir geben unseren Senf zu solchen Dingen ab. Aber es war ja ein Erfolg dann letztlich.
Total. Ja. Also, ich glaube, das ist sowieso immer ein bisschen schwieriger Step, gerade wenn man irgendwie ein gewisses Publikum hat, bei dem man dann auch manchmal nicht weiß, okay, wie kommt das an und sonst was. Und man setzt sich da schon sehr einer öffentlichen Meinung aus, gerade wenn man sich um politische Themen mitkümmert.
Ja.
Aber ich glaube, diese Liste zeigt auch so ein bisschen so, dass funktioniert.
Ja.
Ne? Ob man das jetzt mag oder nicht, es funktioniert. Und für einen gesellschaftlichen Diskurs ist es einfach super wichtig, dass auch Kunst, die ja ein Abbild unserer Gesellschaft in vielen Dingen ist, sich mit solchen Dingen beschäftigt.
Schön gesagt, Frau Stein.
Uiuiui, da kam es auf einmal raus.
Ja, politisches Bewusstsein im Rock ist irgendwie auch massentauglich geworden, sicherlich dank solcher Nummern. Und hat MTV Airplay bekommen, wie blöde natürlich. Und dann gibt es noch diesen legendären Auftritt hier live at Red Rocks. Das ist, glaube ich, in den USA. Red Rocks, auch eine legendäre Konzertlocation. Disturbed und wie sie alle heißen, haben da auch krasse Live-DVDs oder Live-Mitschnitte rausgebracht. Naja, genau, checkt auf jeden Fall dieses Cover aus. Ich glaube, es ist von Ignite, Sunday Bloody Sunday oder von Rise Against. Ich glaube Ignite.
Ich glaube, wenn es von Rise Against wäre, hätte ich
das. Finde ich sehr geil. Das geht voll ab. Das ist richtig schnell. Nein. And the battle's just begun. There's many now, but tell me who has won. Es geht voll ab. Ich mag es super gern. Ja.
Gut, ich meine, Bono weiterhin politisch aktiv. Wir hatten es schon mal
ja,
über ihn.
Ja, nicht glaube, nur politisch, auch in Sachen Immobilien und.
das ist so.
Unternehmen, ja, alles Mögliche.
Das ist so ein bisschen, wo wir beide zumindest in der Folge, in der wir schon mal zu U2 hatten, so einen kleinen Clinch mit Bono. Ja. Was heißt das? Also,
wenn man bei dem ein bisschen tiefer gräbt, dann denkst du dir, never meet your idols. Also, das ist halt echt so. Aber das ist halt bei so vielen Rockstars so.
Ich denke mir so, der sagt ja gute Sachen. Also, ne?
Er weiß sich ins richtige Licht zu setzen und sich richtig zu profilieren. Ja. Und sicherlich macht er mit seinem Geld auch einiges für die gute Sache und Charity und dies, das. Aber okay. Er macht eben, ja, mein Auge juckt gerade, okay. Ich bin ein bisschen müde.
Oh nein. Genau, er macht sicherlich auch viel Charity, er macht aber auch viel Immobiliengeschäfte und so ein Gekrams. Also es ist, es ist ein bisschen
interessant. Ja, gegen Immobiliengeschäfte und so ist ja nichts zu sagen, aber er ist so ein bisschen heuschreckenmäßig da unterwegs. Ich weiß es nicht mehr genau, es gibt einen krassen Artikel, wo das so ein bisschen Investigativjournalismus ist, dass der irgendwelche Unternehmen, ich glaube, das ist so, ja, also was sind so Heuschrecken, die kaufen Unternehmen auf, die
so kurz vor
vom Ruin stehen und dann nehmen die aus finanziell und entlassen alle Leute oder was weiß ich. Es ist zu lang her, dass ich mich mit Bono befasst habe, aber ich weiß, dass er da irgendwann, und vielleicht ist es auch heute nicht mehr so, aber dass er da mal Dreck am Stecken hatte. Wir wollen uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Aber egal, was das ist ein krass guter und sehr, sehr starker politischer Song.
Auf jeden.
Wir gehen weiter zu Platz 2, würde ich mal sagen.
Ja.
Auch hier, die habe ich doch auch auf der Liste vermutet.
Ich auch.
Green Day, American Idiot.
Don't wanna be an American Idiot. Don't want a nation under the new mania. Über Billie Joe Armstrong lässt sich wenig Schlechtes sagen irgendwie.
Ja gut, außer persönlichen Problemen, die er halt zwischendurch hatte mit Drogen und
Ja, das
Gedönse.
stimmt. Ja. Gut,
Aber
das gehört ja zum guten Ton im
ne,
Rockstar-Leben. Ja.
da kann man eigentlich nicht sagen, ja, habe ich. Ich war ja beim Southside, ist nicht so lange her.
Fandst du gut,
Und
ne?
fand ich gut, die haben damit eröffnet.
Ah, das hast du noch gar nicht erzählt.
Habe ich noch gar nicht
Jetzt
erzählt.
erzähl mal,
Gut, jetzt
ich
geht's
hole mir einen
los.
Cognac. Komm.
Gut. Also, Green Day, Southside. Ich habe mich ja total darauf gefreut, weil ich habe die noch nie live gesehen. Ich habe aber nur Gutes von denen live gehört. Also ich habe von dir, von Freundinnen, also ganz, ganz viel Menschen, die schon begeistert waren.
Ja.
Und dann war ich da und es war wirklich, es war einfach gut. Und es war
Also Sie haben das
super.
Publikum mitgenommen.
Haben sie, und ich fand, sie hatten es ein bisschen schwer, weil das Publikum war irgendwie nicht direkt so, dass man das Gefühl hatte, okay, so, die gehen jetzt ab und die machen auch alles mit, was der da an Aktionen probiert hat, um die irgendwie mitrufen zu lassen und sowas. Das hat immer ein bisschen gebraucht, bis es geklickt hat, sagen wir
Ja.
es mal so. Und auch da so sich 0, gar nicht aus der Ruhe bringen lassen und das total spielerisch und humorvoll irgendwie weitergemacht. Also du hast gemerkt, die haben eine unglaubliche Routine dabei, zu entertainen. Und das war einfach krass gut gemacht und haben natürlich auch zwischendrin wieder gesagt, ne, hier Songs und was da gerade in der Welt und in Amerika so abgeht und Gedönse. Also auch hier die leise werden sie nicht.
Das finde ich so wichtig. Und das ist aber so ein bisschen out geworden. Eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, haben Künstler einfach nichts mehr gesagt zwischen den Songs. Die haben einfach, ich denke mir so, da muss man sich mal erinnern, kurz, woher kommt denn dieses Musikmachen? Wie war das denn früher, so in der Zeit, als es noch gar nichts Digitales gab? Da haben halt irgendwelche Musikanten in irgendwelchen Wirtshäusern geträllert, aber die haben auch mal kurz was gesagt und haben gesagt: Oh, der neue König hier und hier und wir singen darüber und dies ist ein Bard-Song hierüber. Also irgendwie so ein bisschen Kontext schaffen, anstatt einfach nur zu sagen: Jo, das ist ein Song, der handelt gegen, der ist ein Rebellensong gegen die Obrigkeit oder so. Das ist ja irgendwie Quark. Man muss auch mal sich trauen, als Künstler dann konkret zu werden und zu sagen, das und das und das, also Ungerechtigkeiten benennen, irgendwelche Probleme benennen. Und das finde ich schön, das habe ich ja mal gesagt bei Sting, dass mich das so irritiert hat, weil er so viel Meinung hat und intellektuell so krass unterwegs ist und dass er dann beim Konzert einfach zwischen den Songs kaum was zu sagen hatte. Dass er halt einfach nur seine Hits runter, wie so eine Jukebox, seine
Ja,
Hits runtergenudelt hat.
ich muss
Und
sagen,
das finde ich halt sad irgendwie,
ein
oder?
bisschen kommt es drauf an. Ich war auch vor kurzer Zeit bei Alanis Morissette in Berlin.
Ja.
Gar nichts gesagt zwischen den Songs, aber es hatte irgendwie was, weil dieses ganze Konzert wie so ein Konzept aufgebaut
Ja,
war.
das kommt natürlich voll
Ne?
auf, ja, auf die Setlist an
Und
und auf.
ne, und dann wurden die Übergänge irgendwie künstlerisch noch gemacht und sowas.
Ja.
Und das hatte dann auch was. Und klar ist es immer irgendwie schön, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, so der sagt jetzt hier was zu dieser Crowd, die in diesem Moment da
Ja.
ist. Und das lässt einen, finde ich, auch immer so ein bisschen besonders fühlen, wenn man da ist irgendwie.
Ja.
Aber genau, es kommt ein bisschen drauf an. Aber grundsätzlich finde ich das auch immer schön, wenn man merkt, okay, hier steht tatsächlich eine Person auf der Bühne
Ja.
und nicht nur ausschließlich ein Künstler.
Ja. Ja, sehe ich auch so. Also, ich denke, zumindest die Bands, die politische Songs haben, und da haben wir jetzt ja eine Menge, und
Ja.
viele von denen auch nach wie vor aktiv und oder eigentlich bisher alle, glaube ich.
Ja gut, John
John
Lennon.
Lennon nicht, die Boomtown Rats auch nicht so. Aber ansonsten, ja, aber dass man dann auch mal irgendwie eben Bezug nimmt zum Zeitgeschehen und zu dem, was gerade los ist auf der Welt und da mal seinen Senf zu abgibt als Künstler, der eine krasse Reichweite hat und der eben vielleicht auch die Zeit hat, sich ausgiebig mit solchen Themen zu befassen, weil man halt ja mit Plattenverkäufen und Co. ausgesorgt hat, schon seit den 80ern.
Das stimmt.
Aber gut, auch bei jüngeren Künstlern, da mache ich mir oft Sorgen. Da sehe ich das auch nicht mehr so oft. Aber vielleicht bin ich auch auf den falschen Konzerten. Ich weiß es nicht.
Vielleicht.
Gut, gehen wir weiter.
Gehen wir weiter zu
Ah,
Platz 1
Moment.
schon.
Nee, wir haben.
Wir haben doch noch
Nee,
nicht alles zu Green
das
Day
Recht,
gesagt.
das
Das
Recht.
reicht doch noch
Wir sind
lange
so
nicht.
abgedriftet irgendwie.
Hier.
Green Day, auch schon 87 an den Start gegangen. Ne? Vorher, wie hießen sie nochmal? Irgendwas Children. Ich hab's vergessen. Boah, krass, fällt mir gerade nicht ein.
Jetzt kommen noch die Namen dazu.
Irgendwas
Der
Children.
Verfall.
Wow, echt so,
Okay,
Gehirnprobleme.
gut.
Also California natürlich, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt und dann später auch noch Drummer Trey Cool. Man kann sagen Power-Punk oder Pop-Punk oder wie auch immer. Manche sagen Punk-Rock.
Punk ist immer
echte Punk-Rocker sagen, nee, Green Day ist kein Punk-Rock. Das ist Pop-Punk. später haben sie dann auch konzeptlastige Sachen gemacht, wie natürlich ihre Punk-Rock-Oper American Idiot, wo wir gerade den Titelsong besprechen. Ist eigentlich eher so ein Ausreißer, wenn man sich den Rest der Songs anguckt, die echt so eine Geschichte erzählen. Da ist American Idiot eher so wie so eine wörtliche Rede des Protagonisten, die aber sonst eigentlich mit der Geschichte, mit dem Handlungsstrang wenig zu tun hat, finde ich. Also witzig eigentlich, dass das so der Titelsong ist, aber er ist halt so prägnant und das Riff ist so knackig und er geht so direkt ins Ohr. Und ja, das ganze Album war so eine Antwort auf ein verlorenes Master-Tape, Cigarettes and Valentines. Das wurde dann auch verworfen und man hat dann trotzdem aus der Erinnerung ganz viel irgendwie wieder gebaut, aber es ist neu zusammengebaut. Also manchmal ist so ein Verlust offenbar auch was Gutes, weil man dann nochmal neu anfängt. Billy Joe Armstrong hat gesagt, wir wollten ein Statement setzen, keine Rockoper fürs Theater, sondern fürs Wohnzimmer. Ist ihnen gelungen, würde ich sagen, fürs Radio auch. Hat auf jeden Fall Maßstäbe gesetzt für politisch aufgeladenen Pop-Punk, wo ja auch viele andere dann noch so in die Fußstapfen getreten sind. Sum 41 und wie sie alle heißen, My Chemical Romance, you name it. War ein unglaublicher Erfolg, über 16 Millionen verkaufte Alben weltweit. Ich weiß noch, wie ich damals in den Drogeriemarkt Müller rein bin, um mir dieses Album zu kaufen. Oh. Auf CD. War ich ganz stolz, als ich dann hatte. Und ich finde, die Nummer ist leider immer noch zeitaktuell und wird auch ganz gerne mal mit so einer Orange aus dem Weißen Haus mit Toupet in Verbindung gebracht. Keine Ahnung warum.
Da gibt es so ganz witzige Edits.
Jetzt aktuelles Zeitgeschehen ist, dass Donald Trump sich beschwert hat, dass der Friedensnobelpreis, dass das unfair ist, wie der vergeben wird, die Kriterien. Und dass er den ja schon längst verdient hätte. Und dann hat ja Netanyahu, der ja wirklich ein fast Heiliger ist, ihm gesagt, dass er vorschlägt, also dass er Donald Trump empfiehlt. Ja. Ich fand diese Szene im Weißen Haus fast schon obskur, also seltsam, wirklich. Ganz, ganz komisch. Und wie Donald Trump dann auch gesagt hat, besonders von Ihnen ist mir das eine besondere Ehre. Also da ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen. Und danach wollte ich mich erstmal mit Weihwasser einreiben.
Ich fühle mich manchmal wirklich so ein bisschen disconnected von der Realität. Ich habe das Gefühl, man schaut sich da eine Szene aus einem Film an und nicht, dass das wirklich gerade aktuelles Weltgeschehen ist. Weil das so sehr wie eine Karikatur wirkt.
Stimmt.
Und auch wie Dinge, die ja in dystopischen Filmen gezeichnet und gezeigt werden. Und dann siehst du das und das ist halt irgendwie eine Aufnahme, die gestern Abend oder so passiert ist. Und du siehst da halt in den Nachrichten und du denkst, das kann doch gerade gar nicht sein. Ich lebe doch in einem Film. So, das ist doch gerade nicht so.
Ja.
Weiß nicht, ja.
Ja, ich kann das voll nachvollziehen. Also, was aus den USA rüberkommt an News ist einfach nur verstörend und wir wollen uns da gar nicht länger drüber unterhalten. Es kommt auch viel Gutes aus den USA, zumindest war es in den 90ern so. Platz 1.
Platz 1, Rage Against the Machine, Killing in the Name, von aus den 90ern, Anfang der 90er, 1992.
Oh ja, es ist ein Song, den wir auch spielen seit neuestem im Radio. Ich finde es krass, weil also noch vor einiger Zeit hätte es dann gleich Beschwerden gegeben, es ist zu hart und so, gerade natürlich auch von den älteren Hörern. Also beim Radio ist es ja sehr schwierig, es allen recht zu machen. Man konzentriert sich oft auf eine Zielgruppe und es ist schwer, die 20-Jährigen bis zu den 60-, 70-Jährigen abzuholen und alle gleich zu bedienen. Das geht nicht.
Ja. Man schaut halt auch relativ oft darauf, dass es halt eine etwas ausgewogene Mischung verschiedenen Sachen ist. Und dann ist es manchmal schwierig, wenn so harte Sachen
in
Anführungsstrichen da daherkommen, weil das so ein bisschen aufbrechen kann.
Ja.
Aber ich finde, es klingt auch gut so im Mix der Playlist aktuell.
Also es ist ja auch ein Hammer-Song. Also, some of those that work forces are the same that burn crosses. Also, ein ganz klarer Schuss gegen strukturellen Rassismus. Ein leider immer noch aktives Problem in den USA. man hat immer die Hoffnung und man denkt immer, okay, aber in den USA gibt es so viele Verschmelzungspunkte, kulturell, soziologisch, sonst wie. Und man sollte meinen, das ist einfach der Vergangenheit angehörend. Ja, aber es ist immer wieder wird man überrascht mit irgendwelchen Polizeivorfällen. Ja.
Dazu sagen, also struktureller Rassismus ist jetzt nicht ein Problem, was rein auf die USA beschränkt ist.
Das stimmt.
Leider Gottes. Ich glaube, das muss man schon immer nochmal dazu sagen.
Richtig.
Aber hier in dem Fall, ich glaube im Song ja schon auch konkret auf die USA und ich meine auch auf die Polizeigewalt bei diesem einen...
ja, es gab einen konkreten Fall, genau. Das war der Fall im Rodney King. Das, ja, da wurde der Polizist dann freigesprochen, der definitiv aus rassistischen Beweggründen, aus niederen Beweggründen gehandelt hat. Und das ist ganz ähnlich gewesen wie jetzt da vor ein paar Jahren. Ich habe jetzt auch gerade den Namen nicht parat.
Es sind leider so viele Namen. Also
ja, naja, Gitarrist Tom Morello, übrigens auch, ja, also ich finde, er ist schon ein Genie, so minimalistischer Gitarrist irgendwie. Der hat auch die ganzen Bands jetzt bei der Black Sabbath-Verabschiedung hier in Birmingham vor kurzem bei dem Back to the Beginning. Da hat der sich drum gekümmert, dass diese ganzen Bands da anrücken.
Ach.
Genau, der war ja auch dabei mit Steven Tyler und so von Aerosmith, hat er auch hier Whole Lotta Love von Led Zeppelin zum Besten gegeben. Ja. Steven Tyler, übrigens auch ein Mann, der sich gegen Rassismus häufiger stark gemacht hat. Mhm. Sehen wir auch im Song hier Living on the Edge, wo er singt, If you can judge a wise man by the color of his skin, then mister, you're a better man than I. Naja, und Gitarrist Tom Morello nennt diesen Song einen Soundtrack für Wut, aber mit Substanz. Und ich finde, das hört man so.
Voll.
Das ist nicht so eine blinde Wut, sondern das ist eine berechtigte Wut, die irgendwie, ja, die nicht subjektiv basiert ist, sondern wirklich auch auf rationalen Dingen basiert und dazu eben dieser kranke Mix, dieser Crossover aus Rap, Metal und dieser brutale Groove, den Rage Against the Machine schon immer hatten, das ist einfach, ja, Funk natürlich auch, beeinflusst von Public Enemy und von Black Sabbath, das ist einfach geil. Also
ja,
ich liebe den Song bis heute und wenn er im Radio kommt, ich muss ihn aufhören, ich muss mitsingen.
Ich muss das sagen, ich glaube, wir hatten das schon mal. Ich glaube, es ging sogar um genau den Song. War das nicht bei unseren Gitarrenriffs mit drin?
Das kann sein.
Ich meine ja. Und ich glaube, da habe ich gesagt, mir ist es teilweise zu wütend. So, ich kann mir das nicht, nicht anhören. Und ich habe seitdem nochmal nachgedacht. Und ich finde, ich habe das doof gesagt.
Ich möchte das revidieren, ja.
Dadurch, dass der jetzt auch bei uns häufiger läuft. Ich mag den. Also ich stehe immer noch dahinter. So, manchmal ist mir das einfach zu viel von meinem Gemütszustand her.
Ja.
Also ich bin ein kleines Sensibelchen. Ich muss manchmal schauen, was ich mir so anhöre, damit ich mich auch in die richtigen Stimmungen versetze.
Aber, ich auch.
Ist so. Aber das ist ein krass, krass guter Song. Und genau dieses so, da ist eine riesige Wut drin, aber die ist irgendwie so fokussiert und ja, es ist toll gemacht.
Es ist toll gemacht. Ja, sie haben noch viele andere tolle Songs, muss man ganz klar sagen, Rage Against the Machine. Aber ja, dieser Song bleibt, würde ich sagen, herausragend. Ist so ein bisschen das, was Enter Sandman für Metallica war, der Dauerbrenner von ihnen. Und ja, Protestmusik der 90er wird von der Nummer angeführt, würde ich fast sagen.
Ja.
Deshalb sitzt die auch auf Platz 1 wahrscheinlich. Auch ein echter Wegbereiter für diesen ganzen wütenden New Metal einer Generation, die sich irgendwie nicht so richtig ernst genommen gefühlt hat, nicht so richtig abgeholt und irgendwie auch viel zu lang ignoriert. Also kann ich selber auch voll unterschreiben. Ich meine, ich bin zwar ein Kind der späten 80er, aber ich habe das schon in den 90ern gemerkt, so, ach ja, die alten weißen Männer, die Schlipsträger, die interessieren sich ja gar nicht für uns. Wir sind ja für die gar nicht existent. Wir sind ja irgendwie dumme Kinder. Und unsere Zukunft, das scheint die auch nicht zu jucken. Also da ist ja gar niemand von den Machthabern, der wirklich sich ganzheitlich interessiert für die nächsten kommenden Generationen, der irgendwas übers Leben verstanden hat. Da sind ja nur Dumpfbacken an der
hat
Macht.
Hat sich das Gefühl
so
seitdem geändert?
Nö, leider nicht so. Nicht so wirklich.
Toll.
Ja, also es gibt ein paar wenige Hoffnungsträger in der Politik, aber die sind alle in Positionen, wo ich denke, ja, die sind halt auf Stufe 75 und die müssten noch auf Stufe 1, wenn sie Bundeskanzler werden wollten. Aber so ist es halt. Wir sind hier bei So ist es und nicht bei Wünsch dir was. Über 1 Million Verkäufe, das Ding auch in Großbritannien sehr erfolgreich. In den USA auch Top 40 erreicht, der Billboard Hot 100. Und bis heute neben einigen anderen Songs aus dieser Ära absoluter Kultstatus und das zu Recht.
Voll.
Ja.
Ich fühle auch Platz 1.
Ich auch.
Finde ich gut.
Ich glaube, das ist so ein Song, also wenn ich irgendwann mal wenn ich keine Lust mehr habe und dann würde ich, glaube ich, auf ein Ku Klux Klan Treffen gehen und da vielleicht mich in die Luft sprengen, aber dann hätte ich den ganz gern als Soundtrack. Der wäre auf jeden Fall auf der 5000 Watt Bass Machine.
Das lassen wir jetzt
Habe ich
einfach
das
so
gerade gesagt?
stehen. Das
Das schneiden wir raus.
schneiden
Also,
wir
schneiden
raus.
wir raus. Ich habe zu viel Red Dead Redemption 2 gezockt. Da kann man immer als Cowboy irgendwelche Ku Klux Klan-Anhänger abmetzeln. Das ist super.
Warte, wie heißt das Spiel?
Red Dead Redemption ist so ein Cowboy-Spiel.
Okay.
GTA kennst du bestimmt. Grand Theft Auto? Nee? Du hast noch nie was von GTA 6 gehört?
Nein.
Du kennst auch nicht
Doch,
diese.
doch, doch, die
Oh!
Memes kenne
Oh,
ich.
guck mal,
Die
sie lebt
Memes
doch nicht
kenne
ganz
ich.
hinterm Mond. Guck mal. Hey!
Ich wusste aber nicht, um was es in dem Spiel geht. Gut.
Okay. Wir
Aber
machen mal noch eine Top
viele
10 der
Dinge sind
besten.
passiert, bevor
Ja, sehr,
GTA
sehr gut.
6
Du bist, du
rauskommt.
nimmst teil an diesem
Ja,
ganzen Internetquatsch.
so.
Also, ich würde sagen, wir machen mal noch eine Top 10 zu den besten Soundtracks aus Videospielen.
Das
Das fände
könnten
ich
wir
immer geil.
tatsächlich mal machen. Da hätten wir vor allem einen ziemlichen Experten hier
Oh
mitsitzen.
ja, ich zocke ganz gerne mal eine Runde. Aktuell spiele ich Kingdom Come Deliverance 1. Kann ich nur empfehlen. Der Teil ist gigantisch gut und der zweite Teil soll noch besser sein. Ist ein tolles Spiel.
Ach, schön.
Ja.
Gut, wir haben eine weitere Top 10 gefunden. Wenn ihr noch weitere Top 10s für uns habt, dann schreibt die in unsere Kommentärchen. Und
Kommentärchen. Ja.
genau. Oder ihr könnt uns auch an die Rockline schreiben. Das ist die 0800 3 mal die 68866. Da kann man nämlich auch einfach eine WhatsApp hinschicken.
Ja, waren wir eigentlich d'accord, was die Reihenfolge angeht, voll, oder? So,
Ich
ich
bin auf
weiß nicht, ob
jeden
ich
Fall.
John Lennon, John Legend, wollte ich jetzt auch schon fast sagen, eine Mischung aus John Lennon und John Legend, um noch mal zum Abschluss
Der
diesen
John
Gag noch mal zu
Legend.
bringen, ob ich Imagine wirklich auf Platz 10 sehe, den hätte man. Ich finde, der hätte auf jeden Fall vor die Boomtown Rats mit I Don't Like Mondays gehört. Also 9 und 10 hätte ich
Ja.
geswitcht und ihn wahrscheinlich auch noch weiter nach vorne gerückt. Also
Doch, sehe ich.
vielleicht sogar vor Rockin' in the Free World von Neil Young,
Echt?
weiß ich nicht.
So
Oder,
weit
aber vor
vor?
Uprising auf jeden Fall
Vor
von Muse.
Uprising hätte ich es auch gesehen.
Weil der ist mir dann eher zu austauschbar von den Lyrics, nicht so konkret.
Ja.
Aber gut.
Gut, aber insgesamt finde ich das eine sehr gute
Ist
Top
eine
10.
gute Top 10.
Ja,
Die kriegt
schick.
auf jeden Fall eine 2 plus.
2 plus mit so einem kleinen Smiley
Mit
daneben.
einem
Damit,
Sternchen.
ja,
Ein
da
Sternchen
freuen die
ins Heftchen.
sich.
Also ihr kriegt auch ein Sternchen ins Heftchen fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Zugucken.
Preise
Und
austragen.
ja, vielleicht kriegt ihr sogar noch ein Bonussternchen, wenn ihr irgendwie daran teilnehmt und euren Senf dazugibt. Ich meine,
Yay.
mit meinem Senf, ne? Mir fällt auch nichts Besseres
Der
ein, oder?
Senf ist irgendwie ein
Was könnte man
Ding.
denn noch sagen als Metapher?
Ich weiß es
Ja,
nicht.
also
Gebt uns
eure
eure
Meinung,
Marmelade auf
eure
unser
Marmelade.
Brötchen.
Ja,
Gut.
genau.
Danke euch.
Prost.
Bis
Tschüss.
dann.